Friedemann hat es schon erwähnt, dass wir heute den Ewigkeitssonntag feiern. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr, an dem viele Menschen einfach der Verstorbenen gedenken. Aber dieser Ewigkeitssonntag, wie er in der protestantischen Tradition genannt wird, der richtet unseren Blick auch auf unser Ziel, Richtung Ewigkeit. Der Tag soll uns daran erinnern, dass dieses Leben hier im Diesseits nicht alles ist. Als ich vor anderthalb Wochen die Winterbepflanzung auf dem Grab meines Vaters vornahm, da musste ich wieder denken, ja, den Grabstein hast du ja eigentlich schon. Es hat seinen Vorteil, wenn Vater und Sohn den gleichen Namen haben. Und in der Tat, ich werde diesen Grabstein irgendwo aufbewahren, weil irgendwann mal kommt der Tag und dann wird er wieder Verwendung finden. Man muss da nur die Jahreszahlen ändern. Es ist gut, es ist wirklich gut, wenn man vor so einem Grab steht, zu wissen, das ist wirklich nur eine Durchgangsstation. Das Beste kommt noch. Aber wenn man dann anfängt, über den Himmel nachzudenken und sich auch tiefer damit beschäftigt, was uns die Bibel darüber sagt, dann kommen schon manchmal interessante Fragen auf. Wenn ich über den Himmel nachdenke, gibt es eine Stelle, die mich immer auch ja ein bisschen, naja, traurig will ich nicht gerade sagen, aber ein gewisses Bedauern aufkommen lässt. Und über diese Stelle möchte ich heute an diesem Ewigkeitssonntag mit euch in dieser Predigt nachdenken. Eigentlich geht es in diesem Bibeltext, den wir jetzt betrachten wollen, um das Leben nach dem Tod. Genau genommen um die Frage der Auferstehung. Eine Woche vor der Stunde der Passion hält sich Jesus in Jerusalem auf und wird von den verschiedenen jüdischen Gruppierungen mit provokativen Fragen konfrontiert. Unter anderem auch mit der Frage, was passiert nach unserem letzten Atemzug? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kann man wirklich sicher sein, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Auferstehung, ja oder nein? Das ist ja letztlich auch die Kardinalfrage des Glaubens, die nicht nur an Ostern Relevanz hat. Lass uns aus Lukas 20 zunächst mal die Verse 27 bis 33 lesen. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da 7 Brüder, der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch kinderlos. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb kinderlos. Nach ihm heiratete sie der dritte und so ging es weiter. Alle 7 starben, ohne Kinder zu hinterlassen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun mit der Frau bei der Auferstehung? Wem von ihnen gehört sie denn? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Nun, wir sehen, meine Lieben, dass die Frage nach der Auferstehung nicht nur heute, sondern schon damals zur Zeit Jesu ein heiß umstrittenes Thema war. Nicht nur das Thema Obrigkeit, soll man dem römischen Kaiser dieser Besatzungsmacht Steuern zahlen oder nicht? Diese Verse, wenn wir auch in diesem Kapitel, bewegte damals die Menschen und spaltete auch die Juden, sondern auch das Thema Auferstehung war sehr umstritten. Die Hohepriester, eigentlich allgemein der Priesteradel, gehörte vorwiegend der religiösen Partei der Sadduzäer an. Das waren eben diese Gruppe, die sagt, das sagt uns eigentlich hier schon der Bibeltext, die nicht an die Auferstehung der Toten glaubten. Sehr wahrscheinlich waren sie sehr stark von dem Griechentum, der Weltanschauung des Hellenismus damals beeinflusst. Und so meinten die Sadduzäer, es gibt keine Auferstehung der Toten. Sie vertraten auch als priesterliche, aristokratische Bewegung die Lehre, man dürfe sich nicht auf eine jenseitige Gerechtigkeit Gottes verlassen, sondern man müsse ganz im Hier und Jetzt leben und sich hier verantworten. Und aus den Evangelien wissen wir, dass den Sadduzäern auch sehr viel daran lag, ihre religiöse Machtposition zu sichern und fest beizubehalten. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, er schreibt in einer seiner Schriften, dass sie nicht an Engel glaubten, dass sie die mündlichen Überlieferungen der Pharisäer verachteten und im Grunde nur die 5 Bücher Mose, die Tora, als höchste Lehrautorität anerkannten. Sie hatten also diese Einstellung, was nicht in den 5 Büchern Mose steht, das verpflichtet nicht. Die Sadduzäer unterschieden sich also in ihrer Lehre und ihren Ansichten von den Pharisäern, eine andere religiöse Gruppe. Die Pharisäer, die glaubten sehr wohl an eine Auferstehung der Toten. Aber hier sehen wir, wie auch sie genau, diese Sadduzäer genauso wie die Pharisäer, versuchen, jetzt Jesus irgendwie in die Enge zu treiben, ihn mit kritischen Fragen irgendwie zu blamieren. Im Grunde wollten sie ihn beseitigen. Übrigens, das ist auch nicht Neues in der Geschichte. Auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, weil man zu unterschiedlichen Parteien gehört, kann man sich manchmal auch, ja, ich sag's mal so, mit der Opposition zusammentun, um gegen den gemeinsamen Feind anzukämpfen. Das sehen wir immer wieder in der Politik. Ein gemeinsames Feindbild bringt unterschiedliche Leute zusammen. Das war schon immer so. Die Sadduzäer kommen also auf Jesus zu und versuchen durch ein extremes Beispiel die Lehre von der Auferstehung lächerlich zu machen. Und sie knüpfen natürlich an Mose an, genauer gesagt an die Gesetzesregelung der sogenannten Leviratsehe oder Schwagerehe, wo vorgeschrieben wurde durch das Gesetz, dass ein Mann die Witwe seines Bruders heiraten soll, um den Namen der Familie und das Familieneigentum zu erhalten. Und an diesem Gesetzesfall spielen nun die Sadduzäer ihre theologische Anfrage durch. Dabei ging es ihnen wirklich nicht um eine ehrliche Antwort. Das spürt man, finde ich, wenn man diesen Text aufmerksam liest. Denn eigentlich sind sie überzeugt, dass gerade das Dilemma in ihrer erfundenen Geschichte hier beweist, dass eine Auferstehung alles andere als logisch ist. Immer wenn ich diese Geschichte lese, denke ich, ja, das ist ja immer so ein gewisses Kopfkino. Man liest etwas und Und dann macht man sich so seine Gedanken beim Lesen. Da findet dieses Kopfkino statt. Ich lese das und ich denke, ach, eine verrückte Geschichte. Wenn das wirklich so gewesen wäre, ja, klingt das schon etwas makaber. Da sterben alle Männer, die mit dieser Frau verheiratet sind. Man fragt sich dann irgendwie, was um alles in der Welt hat die, dass die alle Männer da ins Grab bringen. Aber schließlich stirbt ja auch die Frau und dann kommen die Sadduzäer hier zum Kern ihrer Frage. Na, was ist jetzt bei der Auferstehung mit dieser Frau, wenn es überhaupt eine Auferstehung gibt? Wem von diesen Männern, von diesen Kandidaten, gehört sie dann? Und man spürt ja, das Ziel dieser Konstruktion ist ja nur, um zu widerlegen, ja, Jesus, du siehst, es gibt keine Auferstehung der Toten. Wir merken hier, dass Auferstehung nicht nur der Akt der Erweckung vom Tod sein kann oder als solcher bezeichnet wird, sondern auch der Zustand danach. Biblisch kann ja Auferstehung beides heißen, die Erweckung vom Tod und den Zustand nach dem Tod, der Zustand der Auferstehungsherrlichkeit. Oder wie wir es einfach auch nennen, Himmel. Nun, so wie ich das hier sehe, führen die Sadduzäer nicht wirklich einen stichhaltigen biblischen Grund oder ein biblisches Argument an, das die Auferstehung widerlegen könnte. Sie versuchen eigentlich nur durch eine, naja, wenn überhaupt man das so sagen kann, spekulierende Theologie, sie zu widerlegen. Aber die Frage nach der Auferstehung ist aus folgenden Gründen, selbst wenn das Beispiel hier der Sadduzäer wirklich fast lächerlich klingt, eine absolut entscheidende Frage. Erstens glaubten viele Juden, einschließlich der Pharisäer, wie ich vorher sagte, an eine Auferstehung. Zweitens hatte Jesus selbst seine Auferstehung der Toten vorausgesagt. Und natürlich drittens ist die Auferstehung oder steht die Auferstehung im Zentrum dessen, was die christliche Hoffnung ausmacht. Die Auferstehung und das Leben jenseits der Todesgrenze war und ist auch heute noch ein heiß umstrittenes Thema. Bob Dylan, der legendäre US-amerikanische Singer und Songwriter und seit, glaube ich, 2016 sogar Nobelpreisträger, er spielt auf einer seiner älteren Platten diesen Song Death is not the end. Death is not the end. Wenn aber der Tod nicht das Ende ist, was kommt danach? Unsere Zeitgenossen, die haben unterschiedliche Vorstellungen über das Leben nach dem Tod. Für viele ist der Tod natürlich der große Spielverderber, sozusagen der Wurm im Lebensapfel, der unsere Hoffnungen, unsere Ziele, unsere Träume, unsere Freuden und Vergnügungen zunichte macht. Und deshalb versucht man ihn mit allen Mitteln zu bekämpfen. Der Tod ist der große Schlussstrich. Unter diesem Strich kommt nichts mehr. Mit dem Tod ist alles aus. Klappe zu, Affe tot. Und es ist erschreckend, dass manchmal sogar Theologen solche Vorstellungen haben. Eine schockierende Geschichte aus meiner Familie. Mein Opa, väterlicherseits, der war Musiker, er war Organist, treuer Kirchgänger, jeden Sonntag in der Kirche, weil er musste die Orgel spielen. Und natürlich damals auf dem Dorf ist man auch zu jeder Beerdigung gegangen als Organist sowieso. Also er wurde regelmäßig immer wieder mit dieser Frage nach dem Tod und was ist danach konfrontiert. Jedes Mal, wenn wir eigentlich vor einem offenen Grab stehen, stehen wir vor dieser Frage: Ist das alles? Was kommt danach? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es eine Auferstehung? Und irgendwann mal hat er den Pfarrer gefragt, weil ihn diese Frage wirklich beschäftigt hat. Und vielleicht hat ihn auch der Geist Gottes angesprochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat ihn gefragt: Herr Pfarrer, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wisst ihr, was der Pfarrer ihm geantwortet hat? Herr Binder, haben Sie meine Hand gesehen? Nach dem Tod ist alles aus. Später in unserer Geschichte, als es dann auch Kinder und Enkelkinder gab, die Jesus nachfolgen wollten, und wir haben ihm versucht zu erklären: Opa, bist du bereit? Dann hat er gesagt: Ja, wollt ihr alle gescheiter sein als der Pfarrer? Er hat es mir gesagt. Nach dem Tod ist alles aus. 2 Meter unter der Erde, wenn man die Radieschen von unten sieht, ist alles aus. Nun gibt es heute auch etliche Menschen, die glauben, ja, dass überhaupt die menschliche Spezies durch Zufall hier ist, ein Produkt der Evolution. Und auch sie sehen im Tod das absolute Ende des Lebens. Für sie ist das Leben allein in den Grenzen der Physik und Chemie begründeter Materiezustand. Es gibt keine unsterbliche Persönlichkeit des Menschen. Und so ist eben jeder Mensch mit seinem Leben so ein gewisser Beitrag, als Beitrag zu sehen, was man so leistet in diesem Prozess der Evolution. Und wenn die Maschine Körper nicht mehr funktioniert, da wird sie dann eben in die Erde gelegt und sie wird zerfallen, sie wird von Würmern zerfressen. Mit dem Tod ist alles aus. Der Tod ist also ein Faktor der Evolution und er ist sozusagen die notwendige Voraussetzung zur höheren Entwicklung. Und dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die beeinflusst sind von esoterischen Lehren und fernöstlichen Religionen, wie zum Beispiel dem Hinduismus. Und sie glauben an ein neues Geborenwerden nach dem Tod in einer anderen Leiblichkeit. Reinkarnation ist ihre Antwort auf die Frage der Auferstehung. Es kommt dann natürlich darauf an, was für ein Leben man geführt hat, moralisch oder vielleicht auch weniger moralisch. Dementsprechend wird man dann als Wurm oder Skorpion oder auch in eine höhere Existenz wieder reinkarniert. Der Philosoph Nietzsche übrigens in seinem Werk Also sprach Zarathustra, er schreibt von der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Alles geht, alles kommt zurück. Ewig rollt das Rad des Seins. Zarathustra, siehe, du bist der Lehrer der ewigen Wiederkunft. Es ist erstaunlich, wie auch heute noch in unserer postmodernen Gesellschaft der Glaube an eine Reinkarnation immer noch recht verbreitet ist. Vielleicht hier auch in unserer Gegend ein Stück beeinflusst von dem Gründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Eine andere Vorstellung vom Leben nach dem Tod ist das Nirvana, ein Begriff, der aus der buddhistischen Religionsphilosophie kommt und der das große Nichts bezeichnet, die Befreiung von den diesseitigen Leiden durch das Ausscheiden aus dem Geburtenkreislauf. So hat der Mensch also verschiedene Vorstellungen und Antworten auf die Frage nach der Auferstehung. Die Auferstehung, das Leben jenseits der Todesgrenze, war und ist auch heute noch ein heiß umstrittenes Thema. Meiner Meinung ist das ein existenzielles Thema, denn wir Menschen, wir werden alle mit dem Tod konfrontiert. Gibt es eine Auferstehung oder gibt es sie nicht? Das war zur Zeit Jesu so und ist auch heute immer noch eine brisante Frage. Und was sagt die Bibel dazu? Was sagt uns unser Herr hier? Nun, für Jesus ist die Auferstehung ein eindeutiges Thema. Vers 34, Jesus antwortete: In der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich oder ähnlich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Kinder Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte vom Dornbusch nennt er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Jesus gibt also hier den Sadduzäern eine doppelte Antwort. Zunächst einmal macht er deutlich, und das ist das Zweite, was ich hier sehe, die Auferstehung ist nicht die Fortsetzung unserer irdischen Verhältnisse. Die Auferstehungswelt wird ganz anders sein als unsere jetzige Welt, in der wir leben. Das sagt hier Jesus. Leute, werft alle eure allzu menschlichen Vorstellungen und Gedanken über Bord. Es gibt nach dieser Aussage Jesu im Himmel keine Ehe im menschlichen Sinne, wie wir sie hier kennen, keine Sexualität, auch keine Kinder in unserem Sinne. Ich habe mal gelesen, John Eldridge, ein bekannter Autor, Seelsorger aus den USA, der erzählt das in einem seiner Bücher. Er wurde eingeladen zu einem Single-Treffen und er sprach über dieses Thema Ewigkeit, referierte darüber und in einer Pause, da kam eine junge Schwester auf ihn zu und eigentlich waren es nicht nur eine hat halt geredet, die anderen standen dabei und haben ihn gefragt, wird es im Himmel wirklich keinen Sex mehr geben? Nun, diese Stelle beantwortet die Frage, es wird im Himmel keine Sexualität mehr geben. Ich weiß, eine Botschaft, die vielleicht nicht nur den Singles, sondern auch manchem Ehepartner, manchen Eheleuten, die eine glücklich erfüllte Ehe führen, etwas traurig stimmen können. Keine intime Gemeinschaft mehr im Himmel. Gerade durch die Sexualität wird doch in der Ehe eine sehr intime, eine einzigartige Gemeinschaft erfahren. Aus zwei wird eins. Außerdem ist Sexualität ja nicht nur eine körperliche Erfahrung, sondern auch das ineinander fließen der Seelen, da geschieht doch gerade Erkennen und erkannt werden in einer ganz besonderen, gottgewollten Weise. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein, so heißt es schon auf den ersten Seiten der Bibel. Und jetzt sagt Jesus hier, als Menschen der Auferstehung auf der neuen Erde, im neuen Himmel werden wir das nicht mehr erleben. Und das erste Gefühl, wenn man das so liest, oh, wie schade, ne? Da fühlt man so ein gewisses Bedauern. Nun, C.S. Lewis, ihr wisst, ich schätze diesen Denker sehr, der hat mir geholfen, mein Bedauern, dass es keinen Sex mehr im Himmel gibt, etwas besser zu verkraften. Und er beschreibt das in seinem Buch Wunder so genial. Er schreibt, das ist natürlich Lewis, er schreibt sehr verdichtet und ein bisschen philosophisch, aber gefällt mir sehr gut. Das ist so, als würde ein kleiner Junge, der sogleich nachdem ihm gesagt wird, dass der Geschlechtsakt die höchste körperliche Freude sei, die Frage stellt, ob man dabei auch Schokolade esse. Und der dann, nachdem diese Frage mit Nein beschieden wird, das Fehlen von Schokolade das Hauptmerkmal von Sexualität hält. Vergeblich würde man ihm zu erklären versuchen, dass die Liebenden sich deswegen in ihrem körperlichen Entzücken nicht um Schokolade kümmern, weil sie an etwas Besseres zu denken haben. Der Junge kennt Schokolade. Das Bessere, das sie ausschließt, kennt er nicht. Wir sind in der gleichen Lage. Wir kennen das Geschlechtsleben. Das andere, das uns im Himmel keinen Raum dafür lassen wird, kennen wir nicht. Außer durch Andeutungen. Oder ganz einfach übersetzt, da ist dieser Junge, der ein Eis geschenkt bekommt und er genießt das Eis als vielleicht so 8-9-Jähriger und er denkt, das ist das höchste der Gefühle. Er weiß nicht, was für eine Freude 20 Jahre später, wenn er mal verheiratet ist, eben das andere sein wird. Ich glaube, das versucht hier Lewis zu erklären. Und es beantwortet ein bisschen oder schenkt ein bisschen mehr Licht auf diese Thematik, was Jesus hier sagen wollte, dass die Institution der menschlichen Ehe und das Geschlechtsleben enden, wenn sie eben ihren Zweck erfüllt haben. Und das ist nicht so, weil Gott uns da etwas vorenthalten will, sondern weil die Gemeinschaft, die uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist dort schenken wird, bei weitem jede menschliche Liebesbeziehung übersteigt. Und ich persönlich glaube, dass die Ehe und auch die eheliche Gemeinschaft, die Sexualität in der Ehe, dieses geheimnisvolle Einswerden zweier Menschen, letztlich ein Schattenbild, eine Art Vorfreude, ein Wegweiser für die perfekte innige Gemeinschaft ist, die wir einmal in der Ewigkeit erfahren werden, in Christus. Und natürlich glaube ich auch, dass wir unseren Ehepartner oder Ehepartnerin kennen werden. Wir sind da nicht irgendwelche Neutren, aber diese Art von Gemeinschaft, wie wir sie in der Ehe kennen, wird es so nicht mehr geben. Wir erinnern uns, der Paulus, der verwendet doch dieses Bild von der Ehe, um die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde zu beschreiben. Wenn wir einmal in Auferstehungsherrlichkeit sind, wird das Schattenbild verblassen. Die Metapher, die wird nicht mehr notwendig sein, weil wir dann die wirkliche, echte, göttliche, vollkommene Gemeinschaft und Einheit erfahren werden. Und ich bin sicher, liebe Geschwister, wir werden dort am Ziel unsere irdischen Verhältnisse wie eben Ehe und Sexualität nicht vermissen, weil das göttliche Leben, die göttliche Liebe, die göttliche Gemeinschaft, die Herrlichkeit Gottes alles erfüllen und durchdringen wird. Gott alles in allem. Was das bedeutet, können wir uns hier kaum erträumen. In 1. Korinther 2, Vers 9 zitiert Paulus Jesaja 64 und schreibt: Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Also, ich bin absolut sicher, wir werden uns dort in dieser anderen Welt, in dieser Auferstehungsherrlichkeit nicht langweilen. Die Vorstellung, die stimmt nicht, die Max Frisch in seinem Drama Triptychon beschreibt, wo das Leben nach dem Tod der Eingang in die große Langeweile des Immergleichen ist. Die Ewigkeit ist nicht banal. Manchmal haben auch Christen so eine banale Vorstellung von der Ewigkeit. Aber ich glaube nicht, dass der Himmel ein Ort ist, wo wir, was weiß ich, in alle Ewigkeit nur irgendwelche Glaubenshymnen singen werden. Nein. Ich glaube, unser Zuhause im Himmel wird ein sehr interessanter Ort sein. Es ist ein Ort, wo ein ewiges Fest der Freude gefeiert wird. Spurgeon hat einmal gesagt, unsere Freude auf der Erde ist kaum mehr als der niedrigste Wasserstand bei Ebbe, aber im Himmel rauscht die Freude wie eine volle Springflut. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dort wirklich feiern werden. Es gibt ja auch einige Stellen, die das begründen. Wir werden das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Und der Herr der Herrscharen, er wird auf diesem Berg, so heißt es da in Jesaja 25,6, allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von markigen guten Speisen, geläuterten alten Weinen. Natürlich, man kann das irgendwie bildlich nehmen oder auch wörtlich. Aber ich denke, wir können es auch wörtlich nehmen. Es wird im Himmel gefeiert und es wird auch ein paar ganz gute Weine geben. Die besten, die wir je getrunken haben. Es wird ein Ort der ewigen Liebe sein, ohne Leiden, ohne Schmerzen, ohne Enttäuschungen, ohne Verletzungen, ohne Sünde. Die Menschen der Auferstehung können nicht mehr sterben. Das heißt, der Tod wird nicht mehr sein. So heißt es in Offenbarung 21,4. Und der erlöste Mensch hat Anteil an der göttlichen Natur, ohne sich an die Stelle Gottes zu setzen. Alle menschlichen Vorstellungen reichen letztlich nicht aus, um sich die Herrlichkeit des Himmels vorstellen zu können. Sie ist nicht nur einfach die Fortsetzung unserer irdischen Verhältnisse, nein, sondern der Anfang einer neuen göttlichen Welt, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Wir werden sein wie Engel, das heißt, wir sind frei von fleischlichen Bindungen, aber die Erlösten werden mehr sein als die Engel, nämlich sie werden Gottes Kinder sein, geprägt von Gottes Ebenbildlichkeit und Jesus Ähnlichkeit. Und die Erlösten sind unsterbliche, engelähnliche Kinder Gottes deshalb, weil sie Menschen der Auferstehung sind. Das heißt, sie sind durch die Auferstehung ins Gottesreich gekommen. So beschreibt Jesus das Leben nach dem Tod für die Erlösten. Und damit wird noch eins deutlich hier, und das bringt mich hier zum letzten Punkt. Die Auferstehung ist eine absolut sichere Sache und fordert uns heraus, unser Leben nach Gott auszurichten. Jesus vertritt hier ganz klar und eindeutig die Lehre von der Auferstehung. Und ich möchte nochmal unseren Blick auf Vers 35 richten. Da sagt er aber, diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen, wörtlich eigentlich aus den Toten heraus aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, die heiraten dann nicht mehr und so weiter. Was meint hier Jesus, wenn er von dieser kommenden Welt spricht? Nun, er meint diese Neuschöpfung. Es ist die Welt, in der nur die Erlösten leben, nicht aber die, die eben nicht erlöst sind. Da wird schon klar, das Karnevalslied, ja, wir kommen alle in den Himmel, ist eine fette Lüge. Es wird nicht jeder die Neuschöpfung, diese Auferstehungsherrlichkeit erfahren. Denn Jesus spricht hier von den Erlösten, die ihren Eintritt in die kommende Welt sich nicht irgendwie selbst verdient haben, sondern die durch die Gnade gewürdigt worden sind, dort einzutreten. Halten wir also fest, nur ein Teil der Menschheit wird an dieser kommenden Welt teilhaben. Und da steckt eben diese ernste Rückfrage an die Sadduzäer, aber auch an die heutigen Bibelleser: Wirst du dabei sein? Der Auferstehung ist eine absolut sichere Angelegenheit, die uns herausfordert, unser Leben nach Gott auszurichten. Und Jesus begründet, wie wir das hier sehen, seine Lehre eben nicht durch irgendwelche philosophischen oder hypothetischen Darlegungen, sondern durch das Wort Gottes. Und er setzt exakt bei dem Teil der Bibel an, den die Sadduzäer am höchsten schätzen, nämlich den Mosebüchern. Und er zitiert 2. Mose 3, Vers 6. Die Bibelleser unter euch, die kennen alle diese Szene, diese Dornbusch-Szene. Mose weidet die Schafsherde seines Schwiegervaters Jethro. Und er kommt an den Berg Horeb und plötzlich beginnt dieser Dornbusch zu brennen und er hört nicht auf zu brennen. Und Mose will sich die Sache etwas näher anschauen und dann hört er aus dem brennenden Dornbusch diese eine Stimme: Mose, Mose, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen aus, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Wir haben einen heiligen Gott. Und dann stellt Gott sich vor: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das ist eine gewaltige Szene, wie jede Theophanie eigentlich oder Gottes Offenbarung in der Bibel. Und weil Gott dort außerdem dem Mose befiehlt, ihn unter diesem Namen den Israeliten bekannt zu machen, zieht Jesus die Schlussfolgerung, dass die Auferstehung der Toten schon Mose offenbart wurde. Genau damals, an dieser Stelle der Gottesoffenbarung, die so zentral ist, am Horeb. Denn Gott sagt nicht: Ich war der Gott Abrahams, sondern ich bin der Gott Abrahams. Und wenn Gott immer noch der Gott der Patriarchen ist, auch wenn ihre Leiber schon längst gestorben waren, als er zu Mose redete, dann müssen ihre Seelen in der Gegenwart Gottes sein. Denn Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und der Tag wird kommen, wenn die Leiber der entschlafenen Heiligen auferstehen werden in Auferstehungsherrlichkeit. Man liest diese Texte und man merkt, wie viel eigentlich dahinter steckt. Übrigens, hier tritt uns Gott als der Gott der Geschichte entgegen, im Gegensatz zu allen spekulativen Gottesbildern. Es ist bekannt, dass der berühmte französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal am 23. November 1654 zur Gottesgewissheit kam. Er kam zum echten Glauben an Gott. Und er schrieb mit kargen Worten das Glaubensbekenntnis nieder, das er dann nachher auch einnähte in seine Jacke. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit empfinden. Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Pascal hatte begriffen, wem er sein Leben anvertraut. In der christlichen Geschichte hat die Gottesbeziehung immer wieder eine erhebliche Rolle gespielt. Und in der Tat beten wir als Christen nicht einen Gedanken- oder Philosophengott an, sondern einen Gott, der real die Geschichte lenkt und der in die Menschheitsgeschichte eingreift. Wir beten den Gott der Lebenden an. Wir beten den Gott an, der nicht nur biologisches Leben schenkt, sondern neues, unauslöschliches, ewiges Leben. In der Sprache des Neuen Testaments gibt es ja zwei unterschiedliche Wörter für dieses deutsche Wort Leben. Einmal das Wort Bios, es beschreibt das biologische Leben des Menschen, aber nicht nur des Menschen, sondern aller Kreatur, das lebt. Und dieses Leben, dieses Bios, dieses biologische Leben, es eilt schnell und flüchtig dahin, wie so ein Strom, wie so ein Schlaf, wie eine bald verwelkende Blume. Aber das neue Leben, das Gott schenkt, das bekommt eine neue Dimension. Es wird mit dem griechischen Wort Zoe beschrieben und dieses Wort, das wird hier in Vers 38 verwendet. Zoe ist Leben aus Gott. Es ist jenes unauflösliche, ewige Leben, das diejenigen besitzen, die zu Gott gehören. Und da ist eines klar, der lebendige Gott der Bibel, der ist stärker als der Tod. Der Tod kann Gott seine auserwählten, erlösten, geliebten Menschen nicht entreißen. Und wenn die Leiber der Verstorbenen in der Todeswelt ruhen, werden sie später auferstehen. Auch und gerade Abraham und Isaak und Jakob. Und wir werden sie einmal sehen und mit ihnen zu Tische sitzen. So lesen wir das in Lukas 13, 28. Die Reaktion auf das, was Jesus hier sagt, ist ähnlich wie schon vorher zu lesen ist, Vers 26, wo Jesus auch die Fragen dieser unterschiedlichen Gruppierungen beantwortet. Ihre politischen Fragen, ja, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen, jetzt eben die Sadduzäer, was ist mit der Auferstehung? Niemand wagt mehr, ihm eine Frage zu stellen. Es ist erstmals Schweigen im Walde. Ein interessanter Text und Wir fragen uns ja, was ist jetzt das Fazit für uns heute hier? Auch wenn heute noch die Frage nach der Auferstehung, ja die Frage nach einem Leben jenseits der Todesgrenze umstritten ist, wenn die Menschen auch noch so verschrobene Vorstellungen vom Jenseits haben, besitzen wir als Christen die feste Gewissheit, dass die Auferstehung eine absolut sichere Sache ist. Schon vor seinem Tod und Auferstehung beweist Jesus eigentlich vom Alten Testament her die Gewissheit der Auferstehung. Außerdem ist es wichtig, schon jetzt zu wissen, dass die Auferstehung nicht die Fortsetzung unserer irdischen Verhältnisse ist. Die Institution Ehe, wie wir sie jetzt kennen, wird aufhören, aber nicht die Liebe. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wer ihn als Herrn in seinem Leben erfahren hat, ist jetzt schon ein Kind Gottes und hat damit auch ewiges Leben. Und mit der Verheißung des ewigen Lebens, mit der Verheißung, dass Gott ein Gott der Lebenden ist, steht unser zeitliches, unser biologisches Leben hier auf einem festen Fundament. Wenn man die Frage nach der Auferstehung mit Ja beantworten kann, braucht man den Tod nicht mehr zu fürchten, weil wir wissen, wohin wir gehen. Manchmal durch Leid, durch Not, durch Krankheiten und Krisen und Zerbrüchen hindurch gehen wir durch diese Welt dem Leben in der Gegenwart Gottes entgegen. Und ich wünsche uns, liebe Geschwister, dass mitten in dieser aufgewühlten Zeit, mitten in diesem spannungsreichen Leben, auch heute an diesem Ewigkeitssonntag 2021, unsere Augen wirklich leuchten können, weil wir schon hier sozusagen von den Zinsen der Zielfreude leben. Wir dürfen gewiss sein und gewiss bleiben. Wir haben Zukunft und das kann uns niemand mehr nehmen. Wenn wir seine Kinder sind, dann gehören wir auch zu denen, die für würdig erachtet worden oder würdig erachtet werden, von den Toten aufzustehen und an der kommenden Welt teilzuhaben. Der Tod ist für einen Christen nicht der Trauerrand des Lebens. Tod, Grab, Verwesung sind nicht das Letzte. Wir haben Hoffnung, die über das Grab hinausgeht, denn wer Jesus hat, der hat das Leben. Und das ewige Leben wird in seiner ganzen Fülle erst nach der Auferstehung offenbar. Wenn der Glaube zum Schauen kommt, werden wir Jesus und den Vater sehen. Was das bedeutet, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wir werden das sehen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist. Und dann werden wir wissen, jetzt sind wir daheim. Daheim im Vaterhaus. Ewig daheim. Voll ewiger Freude im himmlischen Licht werden wir ihn anbeten und wir werden schauen sein Gesicht. Und dann werden wir singen mit der erlösten Schar. Ich liebe dich heute, mein Jesus, mein Herr, mein König, mein Gott, wie niemals zuvor.